Guten Morgen, Shabbat Shalom. Es ist sehr schön, hier heute Morgen zu sein. Es ist für mich eine Freude und ein Privileg. Danke, Eckart, für die Vorstellung, wie er angedeutet hat. Ich habe mehrere Staatsbürgerschaften. Ich habe das mitgekriegt, dass es relativ eng getaktet ist hier mit dem Timing und so. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich heute Schweizer bin oder Israeli. Also, wir werden gucken. Na? Ich bin Schweizer, ich habe es gehört, danke.
Die Israelis sind schneller.
Das stimmt, wir können eine Mischung machen. Gib niemals nach, niemals, 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 niemals in nichts, weder im Großen noch im Kleinen, weder im Bedeutenden noch im Unbedeutenden. Gib niemals nach, vor allem nicht, wenn es um deine Überzeugungen der Ehre und der Vernunft geht. Denen geh nach. Gib niemals der Gewalt nach, gib niemals der scheinbar überwältigenden Macht des Feindes nach. Dies sind die Worten, relativ bekannten Worten von Winston Churchill. Und die Zeit war wirklich mitten in dem Zweiten Weltkrieg. Für England war es eine schwere Zeit, die schlimmste Phase, sie waren gerade in der schlimmsten Phase. Warum bringe ich hier ein Zitat aus dem Krieg? Weil für mich dieses Zitat ist prägnant mit Hoffnung. Es ist prägnant mit der Hoffnung. Und Winston Churchill hatte nicht nur Hoffnung, dass es eines Tages ein Ende vom Krieg gibt, er hatte Hoffnung in Gott. Und diese Worte haben in den Leuten Hoffnung erweckt. Sie haben Ausdauer hervorgerufen. Bleibt dran! Gib niemals nach. Hoffnung ist eine sehr mächtige Kraft. Und in dunklen Situationen bringt uns die Hoffnung, die Kraft, weiterzugehen. Es motiviert uns. Und deswegen schreibt Paulus im Römerbrief, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Diese Hoffnung, das gibt uns Energie. Das schenkt uns die Möglichkeit, festzustehen, festzuhalten, dran zu bleiben. Und mein Volk braucht gerade jetzt Hoffnung. Als ich diese Worte geschrieben habe, das PowerPoint zusammengestellt habe, waren wir wirklich mitten in diesem 12-tägigen Krieg mit dem Iran. Jetzt, dass es vorbei ist, heißt das, dass wir keine Hoffnung mehr brauchen? Nein, auf gar keinen Fall. Wir brauchen immer noch eine Hoffnung. Und was war unsere jüdische Hoffnung seit Tausenden von Jahren? Der Messias. Dass der Messias kommt, dass er uns rettet. Und seit Tausenden von Jahren haben wir uns immer wieder in Krisensituationen befunden. Und in diese Krisensituation sind wir nach oben geschaut, haben wir gewartet auf den Messias. Aber wie sieht es jetzt aus im modernen Israel? Was ist die Messias-Erwartung? Glauben Leute wirklich daran, dass der Messias immer noch kommen wird? Das ist das, was ich heute anschauen möchte mit euch. Und ich möchte auch die Frage stellen, was hat die Messias-Erwartung in Israel heutzutage mit dir zu tun? Aber zuerst müssen wir ein paar Begriffe definieren. Ich habe schon das Wort Israel erwähnt. Wenn wir über Israel denken, dann denken wir meistens heute über einen Staat. Ein moderner Staat mit dieser schönen Fahne, weiß, blau, Davidstern, ein Land im Nahen Osten. Aber ich möchte die biblische Bedeutung nehmen. In der Bibel heißt Israel fast immer das Volk, das jüdische Volk. Und weil wir Israel heißen, heißt das Land Israel. Das ist dort, wo wir als israelische, als jüdische Volk wohnen. Also ich definiere Israel als ein Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, ein Jude. Und das bringt mich zum Judentum als Begriff. Judentum ist nicht so homogen, wie es war im Alten Testament. Heutzutage haben wir die Ultraorthodoxen, die Charedim, die sehr bekannt sind mit ihren schwarzen Kleidern. Aber wir haben auch die Orthodoxen, die Konservativen oder Masortiim. Wir haben die Reformierten und die liberalen Juden. Wir haben die sogar Reconstructionist-jüdischen Menschen auf dieser Welt. Und wenn man in den rabbinischen Schriften guckt, in den Talmud, sieht man, da ist es eigentlich eine große Diskussionsrunde. Streitgespräche hier und da über alles Mögliche. Die Themen sind teilweise nicht ordentlich gehandelt und so weiter und so fort. Die Rabbiner, mit anderen Worten, sind nicht immer einig. Wahrscheinlich nicht so schwer vorzustellen. Die Zeit jetzt ist vergleichbar mit der Zeit von Jesus. Wir haben diese Woche schon zusammen angeguckt, wie es die verschiedenen Gruppierungen gab, die Sadduzäer, Essener, Zeloten, Pharisäer und so weiter und so fort. Heutzutage ist es ähnlich innerhalb des Judentums. Wir sind ein sehr gespaltenes Volk. Und dann kommen wir zum Wort Mashiach, Messias. In dem Talmud, in den rabbinischen Schriften überhaupt, gibt es keine systematische Theologie. Das ist nicht so wie im schönen deutschen theologischen Bücher, wo alles aufgelistet ist. Wir jüdischen Menschen, wir sind nicht so systematisiert in dem Sinne. Es gibt Diskussionen und Debatten, wie ich schon erwähnt habe, und es gibt verschiedene Meinungen innerhalb des Judentums zum Messias. Zu einem persönlichen Messias, zu einem messianischen Zeitalter und so weiter und so fort. Und dann werde ich heute über religiösen und säkularen Juden sprechen. Und mit religiösen Juden, ich meine all die, ich schmeiße die alle in einen Topf, alle von meinem Volk, die irgendwie an irgendeinem Gott glauben, auch wenn es nicht unbedingt der Gott der Bibel entspricht. Die sind für mich die religiösen Juden und dann gibt es die säkularen Juden und die glauben an gar keinen Gott. Die sind Atheisten. Gut, jetzt, dass wir die Begrifflichkeiten geklärt haben, möchte ich die religiöse Messias-Erwartung angucken. Es gibt einigen jüdischen Menschen, religiösen Menschen, die immer noch an einen persönlichen Messias glauben. Sie glauben an einen kämpfenden König, der aus Davids Linie kommt, der Ben David, Mashiach Ben David, Messias, der Sohn Davids. Und in dem Talmud und in den verschiedenen rabbinischen Schriften gibt es einige Eigenschaften und wir lernen, wann er kommen wird und so weiter und so fort. Zum Beispiel, er kommt nach einer Zeit der Unruhe, Aufruhr und Krieges. Und wir lesen in einer Midrash, das ist sozusagen ein rabbinischer Kommentar, und in diesem Kommentar geht es um dem ersten Buch Mose, also in Genesis Rabbah lesen wir: Wenn ihr seht, dass Königreiche miteinander streiten, solltet ihr das Kommen des Messias erwarten. Ihr wisst, dass es so ist, wie in den Tagen Abrahams, als die Reiche miteinander kämpften, die Erlösung zu Abraham kam. Also, zuerst Zeit der Unruhe, Mashiach kommt mittendrin. Aber der Messias ist ein Mensch, laut den Rabbinen. Er ist nicht göttlich, er ist nicht übernatürlich. Stattdessen ist er eine Gelehrte, der unser Volk zurück zu der Tora bringen werden. Zu der Einhaltung des Gesetzes, nicht unbedingt zu einer geistlichen Erneuerung. Er wird universale Frieden durch Verständnis über Gott und die Tora schaffen, nicht nur für uns jüdischen Menschen, sondern für alle Welt. Er wird den Tempel wieder aufbauen, aber nicht um Sündopfer wieder darzustellen, sondern nur um Friedens- oder Dankopfer darzustellen. Wir lesen in einem anderen rabbinischen Kommentar, Vayikra Rabbah: In Zukunft werden alle Opfer abgeschafft, aber das Dankopfer wird nicht abgeschafft. Interessant, oder? Der Messias wird jüdischen Menschen aus aller Welt sammeln, wieder ins Land Israel. Wiederum in einem rabbinischen Midrash, rabbinischen Kommentar zum Buch Esther Rabbah. Und den Talmud berichtet, wir können das Kommen des Messias beeinflussen, wann genau er kommen wird. Also einige glauben an einen persönlichen Messias, Kämpfer der König. Andere glauben an zwei Messiasse. Erstmals der Mashiach ben Yosef, Messias des Sohn Davids, der kommt und leidet. Und dann kommt der Mashiach ben David, der kämpfende König, der regierende König, Messias des Sohn Davids. In dem Talmud lesen wir in einer sehr interessanten Stelle über eine Lobrede bei einem Grab, als jemand gestorben ist, folgendes. Einer sagte diese Lobrede beim Grab, sei für den Messias des Sohn Josefs, der im Krieg von Gog aus dem Land Magog getötet wurde, bevor die endgültige Erlösung durch das Kommen des Messias Sohn Davids erfolgte. Zugegeben, wenn derjenige, der sagt, dass die Klage für den getöteten Messias Sohn Josefs ist, dann wäre es die Bedeutung dessen, was in diesem Zusammenhang geschrieben steht. Und dann zitiert den Talmud Zacharia 12,10. Und wir messianischen Juden zitieren das auch über Jesus. Und da sagt er, und sie werden auf mich schauen, weil sie ihn durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern, wie man um seinen einzigen Sohn trauert. Also zuerst kommt Mashiach ben Yosef zu leiden, dann kommt Mashiach ben David zu regieren. Kommt das euch irgendwie ähnlich vor? Ja? Sehr ähnlich zu dem, was wir messianischen Juden glauben. Also, ein Messias, zwei Messiasse oder vielleicht sogar gar kein Messias. Es gibt religiösen jüdischen Menschen, die heute nicht mehr an einen persönlichen Messias glauben. Stattdessen glauben sie an eine utopische, messianische Zeitalter. Frieden wird geschehen in diesem Zeitalter durch menschliche Bemühungen auf die einen Seite und durch göttliche Hilfe. So unter dem Motto, Gott hilft denen, die sich selber helfen. Und da haben wir in den letzten zwei Jahrhunderten ungefähr die Idee von Tikkun Olam, die Wiederherstellung der Welt. Wir müssen die Welt richten mit Gottes Hilfe. Aber wir müssen das machen durch soziale Gerechtigkeit, Kampf gegen Klimawandel, politischer Frieden und so weiter und so fort. Kurz gefasst, das ist die religiöse Messias-Erwartung. Ihr seht, das ist nicht homogen. Es kommt darauf an, mit wem man redet. Dann kommen wir zu den säkularen Menschen, die Menschen, die gar nicht an Gott glauben, circa 50% der weltjüdischen Bevölkerung. Da sehen wir sehr viel Humanismus. Politischer Frieden durch soziale Gerechtigkeit, aber ohne Gottes Hilfe. Tikkun Olam, aber wir machen das. Gott, weil es ihm nicht gibt, macht nicht mit. Wir müssen die Welt selber machen durch Bildung, durch Technologie und so weiter und so fort. Und ein Zitat, was das irgendwie zusammenfasst, ist von einem Mann, der vielleicht euch bekannt ist, Yuval Noah Harari. Der ist ein israelischer Psychologe, hat einige Bücher geschrieben. Das Zitat ist eigentlich im Kontext von Nationalismus, aber es zeigt, was dahinter steckt. Wir leben alle gemeinsam auf einem einzigen Planeten, der durch unser eigenes Handeln bedroht ist. Und wenn es keine globale Zusammenarbeit gibt, ist Nationalismus einfach nicht das richtige Mittel, um die Probleme anzugehen, egal ob es sich um den Klimawandel oder um technologische Störungen handelt. Also ihr seht hier, wir müssen zusammenkommen, wir schaffen das zusammen. Das Humanistische. Säkularen jüdischen Menschen hoffen auf ein Ende zum Antisemitismus. Und die Betonung liegt darauf, wir müssen Leute aufklären. Wenn sie einfach besser gebildet sind, dann werden sie das verstehen, dann werden sie uns nicht mehr hassen. Aber ich merke in den säkularen Bevölkerung eine gewisse Resignation im Moment. Nach dem 7. Oktober, diese Reaktion, Weltreaktion zu den Geschehnissen, einige überlegen sich, ist es überhaupt möglich, die Welt davon zu überzeugen, dass es keinen Antisemitismus mehr geben soll. Das ist der Kontext, in dem wir messianischen Juden uns befinden. Das ist der Kontext, in dem wir arbeiten. Und ich wollte euch kurz erzählen, wie wir in diesem Kontext die gute Botschaft von Yeshua weitergeben. Die Bibel beruft uns, unser Volk, das jüdische Volk, zu trösten. Das kennt ihr sicherlich. Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Aber es gibt ein zweiter Vers nach dem ersten Vers. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Versteht ihr, was denn Trost ist? Denn Trost ist diese Botschaft. Auf Hebräisch, Dibur Alev, redet zum Herzen, nicht zum Kopf, redet zum Herzen. Die Schuld ist vergeben. Den wahren Trost für das jüdische Volk, für Israel, ist die Hoffnung, die wir seit Jahrtausenden hatten, der Messias. Der ist der wahre Trost. Die Hoffnung des wahren Messias, nicht der Messias vom Talmud, nicht zwei Messias, nicht Humanismus, sondern den wahren Messias. Ein neuer Bund mit einem neuen Herz. Wir haben gestern gehört, Gott wird uns ein neues Herz gegeben. Er wird sein Gesetz auf unserem Inneres schreiben. Wir werden geistlich gerettet und dann auch später körperlich errettet. Es wird eines Tages ein Ende zum Antisemitismus geben. Ich persönlich freue mich auf diesen Tagen. Es wird auch ein messianisches Zeitalter geben. Nicht, weil wir was machen, sondern weil Gott das machen wird. Und es wird eine wahre Tikkun Olam, eine wahre Wiederherstellung der Welt geben. Nicht, weil wir soziale Gerechtigkeit einführen, sondern weil Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen werden. Das ist die Botschaft, die wir weitergeben. Und bei Juden für Jesus machen wir das in drei Hauptstrategien. Die erste nennen wir Go and Tell. Geh und erzähle. Und in der Geschichte von Jesus und dieser dämonisierte Mann, der Mann möchte, nachdem er geheilt und befreit ist, er möchte mit Jesus gehen. Und Jesus sagt, nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Wir gehen raus zu unserem jüdischen Volk, da wo sie sind. Wir sind ein Teil von unserem jüdischen Community und wir erzählen von Yeshua. Historisch haben wir das immer mit Straßeneinsätzen gemacht, ins Gespräch gekommen, Traktate verteilt und so weiter. Jetzt machen wir das ein bisschen anders. In Israel, es kann sein, dass ihr das auf YouTube gesehen haben, meine Kollegen Jeff und Alicia, die gehen auf die Straßen und die interviewen Leute. Großartiger YouTube-Kanal So Be It. So soll es sein, wörtlich übersetzt, So Be It. Und da kommen sie ins Gespräch mit religiösen Menschen, mit säkularen Menschen über den Messias. In Deutschland gehen wir zu jüdischen Events hin, wir gehen zu Synagogen, Community-Zentren, einfach dort, wo unsere jüdischen Mitmenschen sind und wir reden dort über Yeshua oder wir knüpfen Kontakten und treffen uns einzeln mit denen und geben die gute Nachricht weiter. Unsere zweite Strategie heißt Come and See. Komm und sieh. Philippus kommt zu Nathanael und sagt ihm, hey, wir haben den Messias gefunden. Nathanael ist skeptisch und er meinte, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus spricht zu ihm, komm und sieh, komm mal vorbei. Wir laden jüdischen Menschen zu uns ein, sodass sie sehen können, wie es ist, jüdisch zu sein und an Yeshua zu glauben. In Israel veranstalten wir verschiedene Events in unseren Räumlichkeiten, Kunstausstellungen, Töpfereikursen, Kulturabenden und wir laden Leute zu uns ein. Messianischen Gottesdienste natürlich auch. In Deutschland, in Berlin, teilen wir unsere Arbeit auf. Wir haben 20.000 Israelis in Berlin und 30.000 russischsprachigen jüdischen Menschen. Um die Israelis zu erreichen, machen wir monatlich mit Partnern so wie Beitzar Shalom oder Berlin Israel Connect einen Shabbatabend, wo Israelis kommen können. Sie kriegen ein wunderschönes Abendessen und wir kommen ins Gespräch über aktuelle Themen durch messianische Sicht. Und dazu haben wir einmal im Monat eine Bibelrunde auf Hebräisch, wo wir das Neue Testament durchlesen. Für die ca. 30.000 russischsprachigen jüdischen Menschen machen wir wöchentlich einen messianischen Gottesdienst und zusätzlich haben wir Events zu den jüdischen Feiertagen, wir haben Workshops und so weiter. Und unsere dritte Strategie heißt Love and Serve, Liebe und Diene. Die Jünger Jesu haben darüber geredet, wer der Beste ist. Ja, hört sich an wie ein Kindergartengespräch, wenn wir ganz ehrlich sind. Und danach rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschende die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Wir wollen unsere Liebe ganz praktisch zeigen, indem wir unserem jüdischen Volk dienen. In Israel nach dem 7. Oktober gab es natürlich viele Möglichkeiten zu helfen. Und wir haben Essenspakete zusammengestellt, sowohl für jüdischen Menschen als auch für arabischen Menschen und sie geliefert im ganzen Land. Wir haben Essen für Soldaten vorbereitet und so weiter und so fort. Und jetzt, nach diesem Iran-Krieg, haben wir auch Leute geholfen. Viele Leute haben ihren Häusern, ihren Wohnungen verloren. Und die Regierung hat Gott sei Dank Plätze gefunden in Hotels und so weiter und so fort. Aber teilweise haben diese Leute all ihr Zeug verloren. Also wir haben sozusagen Erste-Hilfe-Pakete zusammengestellt mit den nötigen Dingen. Wir haben die verteilt. Und dadurch sind wir natürlich ins Gespräch gekommen. Nach dem 7. Oktober, in diese 3 Monate danach, 7. Oktober 23, hat unser Team in Israel die gleiche Anzahl von Neuen Testamenten verschenkt oder verteilt, als sie normalerweise in einem ganzen Jahr machen würden. Es besteht eine Offenheit. Und wenn wir unsere Liebe praktisch zeigen, dann kommt die Frage, hey, warum macht ihr das? Und unser israelischer Leiter, der Eli Birnbaum, wurde sogar 5-6 Mal jetzt interviewt, wegen dieser Hilfsaktion, die wir gemacht haben, wegen dieser Iran-Krieg. Er kommt in dem israelischen Fernseher, darunter steht Eli Birnbaum, Juden für Jesus. Er wird vorgestellt als messianischer Jude. Gut, also die Fernsehsender haben natürlich Beschwerde bekommen von den rabbinischen Juden, die gesagt haben, ihr sollt den Missionaren keine Zeit geben. Aber das ist Gott sei Dank den Säkularen egal, weil wir unser Volk dienen. In Berlin, in Deutschland, haben wir vor 2 Jahren ein Webportal eröffnet, um Israelis zu helfen, Fuß zu fassen in Berlin. Viele kommen rüber und denken, ja, ich spreche hervorragend Englisch, ich komme gut klar mit dem Leben hier in Deutschland. Und dann sind sie konfrontiert mit der deutschen Bürokratie. Ich sage nichts dazu, stillschweigend. Und auch mit der deutschen Sprache, dass man doch Deutsch in Deutschland braucht. Wer hätte das gedacht? Und so helfen wir ihnen mit dieser Bürokratie. Wir haben auch 2-mal im Monat ein Sprachcafé, ein Austauschcafé, wo Deutschen kommen können, um Hebräisch zu lernen, Ivrit, und Israelis kommen, um Deutsch zu lernen. Und für Russischsprechende bieten wir Ausflüge, Workshops, Freizeitaktivitäten an, weil wir merken, die sind sehr einsame Menschen. Und sie brauchen eine Community, und das geben wir ihnen. Ich möchte eine Geschichte erzählen von der israelischen Arbeit. Ich gehe zurück. Einen jungen Israeli, ich nenne ihn für heute Nathan, der ist gekommen zu unserem Sprachcafé, unser Austauschcafé. Und es hat ihm so gefallen, dass er uns gesagt hat, wir sollen das jede Woche machen. Er war wirklich enthusiastisch. Gar nichts am Hut mit Glauben, mit Spiritualität. Er wollte einfach Deutsch lernen, austauschen, Community haben. Nach einer Weile haben wir gedacht, wir könnten ihn doch einladen zu unserem monatlichen Treffen, wo wir über messianische Sachen sprechen. Wir haben ihn eingeladen, er ist dazugekommen, fand das auch genial und kam dann regelmäßig zu diesem Event. Und dann dachten wir, aber warte, wenn er zum Sprachcafé kommt, wenn er zum monatlichen Event kommt, wir sollen ihn einfach zu die Bibelrunde einladen. Nathan, möchtest du mit uns das Neue Testament lesen? Ja, warum nicht? Und dann ist er dazugekommen. Und dieser junge israelische Mann hat zum allerersten Mal in seinem Leben Stellen aus dem Matthäus-Evangelium gelesen. Leider musste er zurück nach Israel. Aber er hat uns gebeten, uns mit messianischen jüdischen Menschen in Israel zu vernetzen. Ihr seid so tolle Leute. Ich möchte auch euch in Israel kennenlernen. Wir sind Gott so dankbar für Leute so wie Nathan. Und du kannst es gerne mitnehmen als Gebetsanliegen, dass Nathan zum Glauben kommt. Vielleicht sitzt du da und du denkst, okay, das ist gut und interessant, aber was hat das mit mir zu tun? Ich habe 3 Anwendungspunkte rausgenommen für uns heute. Das erste ist, Hoffnung kann enttäuschen, wenn es eine falsche Hoffnung ist. Hoffnung kann enttäuschen, wenn es eine falsche Hoffnung ist. Wir sind für Tausenden von Jahren enttäuscht, wenn es zu diesem Punkt des Messias kommt. Weil wir ein falsches Konzept von dem Messias haben. Die, die glauben an einen persönlichen Messias, haben den richtigen Konzept, mehr oder weniger, aber nicht den richtigen Person, Yeshua. Die, die an eine Zeitalter glauben, haben das falsche Konzept, sie müssen dasselbe schaffen. Die Bibel sagt, das wird niemals geschehen, weil sie ein falsches Konzept der Menschheit haben. Wunderbares Zitat aus dem Talmud, Jerusalemer Talmud. Rabbi Levi sagte, wenn Israel einen Schabbat nach Gottes Regeln halten würde, würde Davids Sohn sofort kommen. Ich kann mir nicht entscheiden, ob der Rabbi Levi wirklich diesen Glauben hatte, diese Hoffnung, oder ob das einfach ein zynischer Kommentar ist, dass das niemals geschehen wird. Weil wir das nicht, wir werden das nie zusammenkriegen, das ganze jüdische Volk, einen Schabbat richtig zu feiern. Wir glauben an Humanismus, sowohl die Religiösen als auch den Nicht-Religiösen. Dieses falsche Konzept, falsche Hoffnung. Wir haben ein falsches Konzept des Zeitpunkts. Der Messias ist schon gekommen, Daniel 9. Leider, die meisten Rabbinen in dem Talmud denken, dass der Messias kommen würde, so ungefähr am Ende des 5. Jahrhunderts. Ist nicht gekommen. Diese falsche Hoffnung ist irreführend, denn wir investieren Zeit in eine Lüge. Es bringt letztendlich gar nichts, führt nur zum Herzenzerbruch. Und für uns hier, ich möchte dich eine Frage stellen. Ist deine Hoffnung wirklich darin, dass Yeshua wiederkommt? Oder ist deine Hoffnung an Sachen von dieser Welt, dass du endlich mal finanzielle Stabilität hast, eine gute Arbeitsplatz, Haus, dass es alles gut geht in der Familie, mit Beziehungen und so weiter und so fort. All sehr gute, wunderbare Geschenke vom Herrn, versteht mich nicht falsch. Aber wo ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung muss in dem Messias sein. Und deswegen ist mein zweiter Punkt, dass unsere Hoffnung in Yeshua ist keine falsche Hoffnung. Sorry für das doppelte Negative. Yeshua ist eine echte Hoffnung. Das wisst ihr alle schon. Aber ich betone das, weil wir das brauchen. Wir haben diese Freude, diese Hoffnung. Wir haben einen persönlichen Messias. Wir kennen ihn schon. Er wird zurückkommen. Er wird uns retten. Er wird in Gerechtigkeit regieren. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Es wird eine messianische Zeitalter geben, ein Zeitalter des Friedens. Wie wissen wir das? Objektiv wissen wir das von der Bibel. Sorry. Yeshua erfüllte die messianische Verheißungen. Daniel 9, er ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Jesaja 53, er ist gekommen, um zu leiden und von den Toten auferweckt zu werden, um uns zu retten. Und all die anderen hunderte messianischen Prophezeiungen. Aber subjektiv wissen wir das, weil wir das erlebt haben. Wir sind vom Neuen geboren worden. Wir haben ein verändertes Leben und das ist ein Zeugnis dafür, dass es stimmt. Als ich zum Glauben gekommen bin, als 16-jähriges Teenager, war es, als ob mir die Augen aufgegangen sind, als ob ich neue Augen gekriegt habe. Ich bin aufgewacht am darauffolgenden Tag, nachdem ich Yeshua gesagt habe, ich möchte dir nachfolgen. Und alles war anders. Es war, als ob ich nur bis dahin schwarz-weiß gesehen habe. Die Farben waren hochgedreht. Ich glaube an dem Evangelium, weil ich glaube an der Bibel, weil es objektiv zu beweisen ist, aber auch, weil ich den Retter der Bibel persönlich begegnet bin. Der Heilige Geist, sagt der Bibel, ist eine Anzahlung. Es beweist, dass zukünftig werden diese Hoffnung erfüllt werden. Deswegen zitiere ich nochmal Paulus. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn das alles schon erfüllt ist bei seinem ersten Kommen, wenn wir den Heiligen Geist erleben in unserem Leben, dann heißt es, eines Tages kommt er zurück. Und er wird mit den Konsequenzen des Sünden endgültig erledigen. Und weil das alles wahr ist, führt es mich zum dritten und wichtigsten Punkt. Gott hat dich persönlich berufen, Israel zu trösten. Ich komme zurück zu diesem Leitvers. Tröstet, tröstet mein Volk. Mit welchem Trost? Mit dem Evangelium. Deine Knechtschaft hat ein Ende, deine Schuld ist vergeben, weil wir was getan haben, wir als jüdisches Volk? Nein! Durch Gottes Gnade und durch den Messias, auf den wir schon so lange warten. Wie kannst du das machen? Wie kannst du Israel trösten? Durch Gebet. Wir haben schon gehört von Gottfried. Betet für das jüdische Volk, für Errettung. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Du hast schon dich einschreiben können für Gottfrieds Arbeit. Bei mir am Büchertisch kannst du vorbeikommen, diese Flyer nehmen, für Juden für Jesus anmelden, für die Gebetsrundbrief. Wir brauchen eure Gebete. Nicht nur für uns, sondern auch für unser jüdisches Volk, für Errettung. Du kannst auch mitmachen, vor Ort, vielleicht in Berlin oder in Israel oder in unseren Arbeitsvereinen weltweit. Wir haben Arbeitsvereine in 11 verschiedene Länder weltweit. Du kannst uns unterstützen mit deinen Begabungen, die Gott dir geschenkt hat. Natürlich kannst du uns finanziell unterstützen, so dass wir unserem jüdischen Volk die Botschaft des Herrn bringen können. Du kannst Antisemitismus bekämpfen. Geh mal zu den Demos. Steh uns zur Seite. Toleriere keinen Antisemitismus bei dir, beim Arbeitsplatz, in der Freundschaftsgruppe. Wenn jemand was sagt, schweige nicht. Sag, hey, Moment mal, das ist falsch. Und du kannst das Evangelium deinen jüdischen Freunden, Arbeitskollegen und so weiter weitergeben. Vielleicht sitzt du da und du sagst, ich habe gar keine jüdische Freunde. Warum nicht? Du musst zu denen gehen. Yeshua ist zu uns gekommen auf der Erde. Yeshua ist nicht im Himmel geblieben, hat gewartet, bis wir hinaufgeklettert sind. Es geht nicht so. Wir müssen raus aus unserem Komfortzone. Wir jüdischen Menschen, meistens im Ausland, sind relativ eingeschlossen. Wir sind eine geschlossene Gesellschaft. Komm zu uns und rede. Biete uns diese ultimative Trost des Messias an. Wie? Nicht besserwisserisch, nicht vielleicht wie diesem jungen Mann hier. Nicht abwerten, nicht anschreien, sondern mit viel Geduld, mit viel Ausdauer und mit viel Liebe. Wir Israelis, wir sind genannt die Zabarim. Und das Wort Zabar bedeutet ein Kaktusfrucht. Und draußen ist es ganz stachelig, aber drinnen ist es ganz weich. So sind wir jüdischen Menschen. Wenn jemand dir sagt, das, was du glaubst, ist ein Irrsinn, das interessiert mich nicht, geh weg von mir, das ist nicht unbedingt so, dass du das machen sollst. Bleibe dran in Liebe, so wie Gott dran bleibt in Liebe. Rede mit deinen jüdischen Freunden mit viel Neugier, stell viele Fragen und erzähl, was dem Herrn für dich persönlich gemacht hat. Bevor meine Tante zum Glauben gekommen ist, hat meine Mutter immer mit ihr über Theologie gesprochen. Und sofort sind die Rollladen runtergekommen. Keine Interesse. Aber sobald meine Mutter über ihr Zeugnis erzählt hat und was Yeshua in ihrem Leben gemacht hat, sind die Tränen gekommen. Und letztendlich ist meine Tante zum Glauben gekommen. Redet über dem, was Yeshua in deinem Leben macht. Nicht nur gemacht hat, sondern macht. Über diese persönliche Beziehung, die du hast mit dem Messias. Warum sollst du das machen? Weil das Leben mit Yeshua, das kann ich bestätigen, ist viel besser als das Leben ohne Yeshua. Ich glaube, ihr würdet mich auch zustimmen. Aber nicht nur das, sondern weil es gibt keine andere Art und Weise, errettet zu sein, als nur durch Yeshua HaMashiach. Es gibt keinen zweiten Heilsweg. Ich würde mir wünschen, wir sind auserwählt einfach für Errettung. Das wäre viel einfacher. Dann müsste ich meinen Job nicht machen. Dann könnte ich zu Hawaii gehen und auf dem Strand sitzen. Aber Errettung, sagt Petrus und Johannes, ist nur in einem Namen zu finden. Yeshua alleine. Wir brauchen deine Hilfe. Paulus sagt, und er spricht über das jüdische Volk. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Meine Frage an dich ist, Wie schön sind deine Füße? Wie schön sind deine Füße? Keine Ahnung, wir machen keine Prüfung. Vor allem nicht im Sommer. Aber geistlich gesehen, bist du bereit, ein Botschafter für den Messias zu sein? Dem Juden zuerst und ebenso dem Griechen, dem Deutschen vielleicht auch und so weiter. So, wir landen. Wir haben eine wahre Hoffnung. Eine wahre Hoffnung ist eine Hoffnung, die bleibt und die wahr ist. Jeschua ist diese Hoffnung für mein Volk und für alle Völker weltweit. Wir brauchen diese Hoffnung in Jeschua, die niemals, 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 niemals nachgibt. Alles andere ist eine Lüge und eine Enttäuschung. Wir kennen schon die Identität des Messias. Alle anderen, die gekommen sind, die kommen werden, die sind Lügner. Jeschua sagt das selber. Wir können die Welt nicht verbessern, sondern wir brauchen den Friedensfürst, um Frieden in die Welt zu haben. Und im Moment hat mein Volk eine falsche Hoffnung. Wir hier, jüdisch oder nicht jüdisch, wir haben eine richtige, wahre Hoffnung. Errettung ist in Jeschua alleine. Und ich möchte schließen mit dem Bild von dem Kreuz und dazu verbunden die Auferstehung. Dazu verbunden die Hoffnung von dem Wiederkehr des Messias. Wir brauchen dich jetzt. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wenn ich über deinen Plan für die Welt denke, ich staune. Danke, dass du Jeschua gegeben hast für uns. Jeschua, danke, dass du gekommen bist, dass du den Himmel verlassen hast. Danke, dass du uns so sehr liebst und dass du so eine Liebe für dein Volk hast und für alle Völker der Erde. Herr, bitte offenbar du Jeschua an unserem Volk. Bitte öffne du den Augen. Und bitte nütze uns dafür, ob wir Juden oder Nicht-Juden sind. Zeige uns, wie wir das machen können. Herr, auch wenn wir teilweise einfach nicht wissen, wie das gehen soll, bitte offenbar du uns das. Und schenk uns auch den Mut dazu, für deine Ehre und für deine Verherrlichung. Jeschua, komm bald. Maranatha. Amen.